Ja, wir wollen zusammen das erste Buch Mose aufschlagen. Und wir haben heute einen langen Text, weil ich diesen Text nicht trennen kann. Denn das eine ist das Handeln des Menschen. Und das zweite, im Kapitel 31, sehen wir dann die Antwort Gottes dazu. Und daher werden wir das Kapitel 30 lesen bis zum Vers 21 in Kapitel 31. Und ich denke mal, das ist trotzdem sehr interessant, dass wir Geschichten vorlesen. Aber wir wollen vor allem auch dann sehen, was Gott uns hier durch diesen Text mitzuteilen hat. Also 1. Mose Kapitel 30. Vielleicht zusammengefasst, ganz kurz. Der Jakob wurde betrogen. Er wollte die Rahel haben, hat 7 Jahre dafür gearbeitet. Und am Ende bekam er die Lea. Schlau wie der Laban war, gab ihm die Rahel auch noch. Gleich eine Woche später. Aber er musste nochmal 7 Jahre arbeiten. Das Ende des Kapitels ist, dass die Lea 4 Söhne gekriegt. Wir haben gesehen, dass diese Söhne etwas zeigen vom Handeln Gottes, wo sie am Anfang noch kämpft im Grunde genommen und alle Segnungen in Bezug auf Rahel bewertet, kommt sie bei Juda zu dem Punkt und sagt, ich will den Herrn preisen und nennt ihn Juda. Und hier geht es weiter mit der Familie Jakobs. Als aber Rahel sah, dass sie dem Jakob keine Kinder gebar, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester und sprach zu Jakob, schaffe mir Kinder. Wenn nicht, so sterbe ich. Jakob aber wurde sehr zornig auf Rahel und sprach, bin ich denn an Gottes Stelle, der die Leibesfrucht versagt? Sie aber sprach, siehe, da ist meine Magd Bilha, geh zu ihr ein, dass sie in meinem Schoß gebäre und ich durch sie Nachkommen erhalte. Und sie gab ihm ihre Magd Bilha zur Frau und Jakob ging zu ihr ein. Bilha aber wurde schwanger und gebar dem Jakob einen Sohn. Da sprach Rahel, Gott hat mir Recht verschafft und meine Stimme erhört und mir einen Sohn gegeben, darum gab sie ihm den Namen Dan. Und Bilha, die Magd Rahels, wurde nochmals schwanger und gebar dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Rahel, Kämpfe Gottes habe ich mit meiner Schwester gekämpft und habe auch gewonnen. Darum gab sie ihm den Namen Naphtali. Als nun Lea sah, dass sie aufgehört hatte zu gebären, nahm sie ihre Magd Silpa und gab sie Jakob zur Frau. Und Silpa, Leas Magd, gebar dem Jakob einen Sohn. Da sprach Lea, ich habe Glück. Und sie gab ihm den Namen Gad. Danach gebar Silpa, Leas Magd, dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Lea, wohl mir, die Töchter werden mich glücklich preisen. Und sie gab ihm den Namen Asser. Ruben aber ging aus zur Zeit der Weizenernte und fand Alraunenfrüchte auf dem Feld und brachte sie heim zu seiner Mutter Lea. Da sprach Rahel zu Lea, gib mir einen Teil der Alraunenfrüchte deines Sohnes. Sie antwortete ihr, ist das nicht genug, dass du mir meinen Mann genommen hast? Und willst du auch die Alraunenfrüchte meines Sohnes nehmen? Rahel sprach, er soll dafür diese Nacht bei dir schlafen, zum Entgelt für die Alraunenfrüchte deines Sohnes. Als nun Jakob am Abend vom Feld heimkam, ging ihm Lea entgegen und sprach, du sollst zu mir kommen, denn ich habe dich erkauft um die Alraunenfrüchte meines Sohnes. Und er schlief in jener Nacht bei ihr. Und Gott erhörte Lea. Und sie wurde schwanger und gebar dem Jakob den 5. Sohn. Da sprach Lea, Gott hat es mir gelohnt, dass ich meinem Mann meine Magd gegeben habe. Und sie gab ihm den Namen Issachar. Und Lea wurde noch einmal schwanger und gebar dem Jakob den 6. Sohn. Und Lea sprach, Gott hat mich mit einer guten Gabe beschenkt. Nun wird mein Mann wieder bei mir wohnen, denn ich habe ihm 6 Söhne geboren. Und sie gab ihm den Namen Sebulon. Danach gebar sie eine Tochter, der sie den Namen Dina gab, Recht oder Richterin. Aber Gott gedachte an Rahel und Gott erhörte sie und öffnete ihren Mutterschoß und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn und sprach, Gott hat meine Schmach von mir genommen. Und sie gab ihm den Namen Josef und sprach, der Herr wolle mir doch noch einen Sohn dazugeben. Und es geschah, als Rahel den Josef geboren hatte, da sprach Jakob zu Laban: Entlasse mich, dass ich an meinen Ort und in mein Land ziehe. Gib mir meine Frauen und Kinder, um die ich dir gedient habe, dass ich gehen kann, denn du weißt, welche Dienste ich dir geleistet habe. Laban antwortete: Ach, dass ich doch in deinen Augen Gnade fände. Ich habe ja erfahren, dass der Herr mich um deinetwillen gesegnet hat. Und er sprach: Bestimme mir deinen Lohn, so will ich ihn dir geben. Jakob sprach: Du weißt, wie ich dir gedient habe und was aus deinem Vieh unter meiner Pflege geworden ist, denn es war wenig, was du vor meiner Ankunft hattest. Nun aber hat es sich gewaltig vermehrt und der Herr hat dich gesegnet, seit ich hergekommen bin. Und nun, wann soll ich auch für mein Haus sorgen? Er sprach: Was soll ich dir denn geben? Jakob sprach: Du brauchst mir gar nichts zu geben. Wenn du mir nur das tun willst, so will ich deine Herden wieder weiden und hüten. Ich will heute durch alle deine Herden gehen und du sollst daraus alles gesprenkelt und die gefleckten Schafe absondern und alle schwarzen unter den Schafen und alle gefleckten und gesprenkelten Ziegen. Und das soll mein Lohn sein. So wird dann meine Gerechtigkeit für mich sprechen am künftigen Tag vor deinen Augen, wenn du wegen meines Lohnes kommst, alles, was bei mir weder gesprenkelt noch gefleckt ist unter den Ziegen und was nicht schwarz ist unter den Schafen, das soll als gestohlen gelten. Da sprach Laban: Gut, es sei so, wie du gesagt hast. Laban sonderte noch am gleichen Tag die gestreiften und gefleckten Böcke aus und alle gesprenkelten und gefleckten Ziegen, alles, woran etwas Weißes war und alles, was schwarz war unter den Schafen. Und er gab sie unter die Hand seiner Söhne. Und er machte einen Abstand von 3 Tagereisen zwischen sich und Jakob. Jakob aber weidete die übrige Herde Labans. Da nahm Jakob frische Ruten von Pappeln, Mandel- und Platanenbäumen und schälte weiße Streifen daran, indem er das Weiß an den Ruten bloßlegte. Und er legte die Ruten, die er abgeschält hatte, in die Tränkrinnen, in die Wassertränken, worin die Herde zum Trinken kam, gerade vor die Tiere hin. Sie waren aber brünstig, als sie zur Tränke kamen. So empfingen die Herden angesichts der Ruten und sie warfen gestreifte, gesprenkelte und gefleckte. Die Lämmer aber sonderte Jakob ab und richtete die Tiere gegen die gefleckten und schwarzen in die Herde Labans aus. Und er machte sich besondere Herden und tat sie nicht zu Labans Tieren. Und es geschah, jedes Mal, wenn die Zeit kam, wo die kräftigen Tiere brünstig wurden, legte Jakob die Ruten in die Tränkrinnen vor die Augen der Tiere, damit sie über den Ruten empfingen. Wenn aber die Schwachen brünstig wurden, legte er sie nicht hinein. So erhielt Laban die Schwachen und Jakob die Starken. Und der Mann wurde außerordentlich reich und bekam viele Herden, Mägde und Knechte, Kamele und Esel. Er hörte aber die Reden der Söhne Labans, die sagten: Jakob hat alles genommen, was unserem Vater gehört, und mit dem, was unserem Vater gehört, hat er sich all diesen Reichtum verschafft. Und Jakob sah, dass Labans Angesicht ihm gegenüber nicht mehr war wie früher. Da sprach der Herr zu Jakob: Kehre zurück in das Land deiner Väter, zu deiner Verwandtschaft, und ich will mit dir sein. Und Jakob ließ Rahel und Lea zu seiner Herde aufs Feld hinausrufen, und er sprach zu ihnen: Ich sehe, dass das Angesicht eures Vaters mir gegenüber nicht mehr ist wie früher. Aber der Herr meines Vaters ist mit mir gewesen. Und ihr wisst, wie ich eurem Vater gedient habe mit meiner ganzen Kraft. Euer Vater aber hat mich betrogen und mir meinen Lohn 10-mal verändert. Doch hat es Gott nicht zugelassen, dass er mir schaden durfte. Wenn er sagte, die Gesprenkelten sollen dein Lohn sein, so warf die ganze Herde Gesprenkelte. Sagte er aber, die Gestreiften sollen dein Lohn sein, so warf die ganze Herde Gestreifte. So hat Gott eurem Vater die Herde genommen und sie mir gegeben. Es geschah nämlich zu der Zeit, wo die Tiere brünstig wurden, dass ich meine Augen aufhob und im Traum schaute und siehe, die Böcke, die die Herde besprangen, waren gestreift, gesprenkelt und scheckig. Und der Engel Gottes sprach zu mir im Traum: Jakob, und ich antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Hebe doch deine Augen auf und sieh, alle Böcke, welche die Schafe bespringen, sind gestreift, gesprenkelt und scheckig, denn ich habe alles gesehen, was dir Laban antut. Ich bin der Gott von Bethel, wo du den Gedenkstein gesalbt und mir ein Gelübde abgelegt hast. Nun mache dich auf und geh hinaus aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Geburt. Da antworteten Rahel und Lea und sprachen zu ihm: Haben wir auch noch einen Teil oder Erbe im Haus unseres Vaters? Werden wir von ihm nicht angesehen, als wären wir fremd? Er hat uns ja verkauft und sogar unser Geld verzehrt. Darum gehört auch all der Reichtum, den Gott unserem Vater genommen hat, uns und unseren Kindern. So tue du nun alles, was Gott dir gesagt hat. Da machte sich Jakob auf und lud seine Kinder und seine Frauen auf Kamele. Und er führte all sein Vieh hinweg, seine ganze Habe, die er erworben hatte, seine eigene Herde, die er in Padan Aram erworben hatte, um zu seinem Vater Isaak ins Land Kanaan zu ziehen. Laban aber war weggegangen, um seine Schafe zu scheren, und Rahel stahl die Teraphim, die ihrem Vater gehörten. Jakob aber täuschte Laban, den Aramäer, indem er ihn nicht mitteilte, dass er fliehen wollte. Und so machte er sich auf, entfloh mit allem, was er hatte, und setzte über den Euphrat und wandte sein Angesicht dem Bergland von Gilead zu. Wir wollen noch einmal den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr, unser Gott, komm durch deinen Heiligen Geist und hilf uns. Erleuchte die Augen unseres Herzens, dass wir deine Hand sehen, aber dass wir nicht nur deine Hand sehen im Leben von Jakob und seinem Haus, sondern dass du uns durch dein Wort Licht gibst für unsere Häuser, für unser Leben, für unsere Antworten, für unser Denken und Handeln. O Herr, komm du und hilf uns, wie du dem Haus Jakob geholfen hast. Und gib uns Glauben und mache deine Rettung auch in unserem Leben groß. Wir preisen deine Treue. So lass uns hören, grabe uns Ohren, damit wir hören. Gib uns Einsicht und errette uns von den Dingen, die uns des Segens berauben wollen. Amen. Nun, es ist schwierig, einfach aufzuhören. Ich habe jetzt bei 21 aufgehört, aber selbst in dem Text, den nachher im Streit Jakobs mit Laban, sehen wir noch sehr viel von der Antwort, die vom Handeln Gottes im Leben Jakobs in dieser Zeit. Aber wir müssen uns erstmal auf diese Zeit konzentrieren, und ich hoffe, dass ihr das im Kopf behaltet, auch wenn wir dann beim nächsten Mal, also wenn wir wieder zurück zu dem Text kommen, dass uns das wieder in Erinnerung ist, so dass wir wirklich die Zusammenhänge Gottes hier sehen. Und warum diese Zusammenhänge so wichtig sind, werden wir dann im zweiten Teil der Predigt sehen. Erstmal wollen wir einfach nur in das Leben Jakobs, der Familie Jakobs hineinschauen. Und wir wollen uns wieder vor Augen halten, was wir das letzte Mal auch schon getan haben, nämlich der Vers 13 bis 14, 13 bis 15 in Kapitel 28, als der Herr dem Jakob erschien. Und wir haben gesehen, unser Text nimmt immer wieder Bezug darauf. Gott nimmt Bezug darauf, Jakob nimmt Bezug darauf, und das ist wichtig. Darum die Verse, lesen wir noch einmal die Verse 13 bis 15 in 1. Mose 28. Und er hatte einen Traum, und siehe, eine Leiter war auf die Spitze gestellt und reichte mit der Spitze bis an den Himmel, und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, also das war der Vers 12, jetzt Vers 13, und siehe, der Herr stand über ihr und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde, und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das war seine Berufung. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, überall, wo du hinziehst, und dich wieder in dieses Land bringen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Wenn wir jetzt ins Haus von Jakob hineinschauen, in die Familie, in die Ehe, was fällt uns auf? Was sehen wir? Was springt uns in die Augen? Wenn wir diese Dinge im Leben von Gläubigen sehen, was denken wir? Wie urteilen wir? Zu welchem Schluss kommen wir, wenn wir das sehen? Nun, wir haben nicht das Problem, zumindest in unseren Kreisen nicht das Problem, dass wir in Familien hineingucken, wo vier Frauen sind, zwei Hauptfrauen und zwei Nebenfrauen aus den Sklaven. Das haben wir nicht, das Problem haben wir nicht. Aber wenn wir genauer hinschauen, worum es hier eigentlich geht, dann finden wir, dass diese Probleme im Hause Jakob sehr alltäglich sind in dem Leben unserer heutigen Familien. Und wir müssen uns nichts vormachen, wir finden diese Dinge in den guten christlichen Häusern, in den Häusern der Gläubigen. Und genau das sehen wir hier im Leben Jakobs. Wir haben das bei Lea gesehen und wir sehen es hier weiter bei Lea und Rahel. Es wird uns nichts berichtet über die Antwort der Mägde, weil sie eben, Mägde waren in ihrer Stellung und es auch blieben und damit die Kinder den Lea und Rahel zugeschrieben wurden. Aber es reicht schon zu sehen, wie es zwischen den zwei Schwestern ging, nämlich Rahel und Lea. Und das Erste, was wir sehen, ist, dass Rahel keine Kinder bekommt und nun eifersüchtig ist. Und sie ist so eifersüchtig, dass sie zornig wird mit Jakob und sagt, schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Heute würden die Jugendlichen sagen, dann bringe ich mich um. Das ist etwas, was wir ganz schnell hören in dieser Zeit. Ich will nicht leben, wenn ich nicht habe, was ich haben will, was ich haben sollte. Und wir müssen uns erinnern, dass es nicht einfach war für eine Frau in der damaligen Zeit, kinderlos zu sein, denn es bedeutete eine gewisse Schmach in der Gesellschaft. Aber noch viel mehr war das ja hier, und das ist etwas, was wir uns auch ein bisschen vorstellen müssen, dass ein Problem in dem Zusammenleben des Hauses Jakobs, denn jede Frau hatte ihr Zelt mit ihren Kindern und wir müssen uns nur mal überlegen, wie die süßen Kinder da heranwachsen und wie die Kinder die Attraktion sind, für den Vater ins Haus zu kommen, also ins Zelt der Lea oder ins Zelt der Rahel. Und jetzt wachsen dort diese vier Söhne heran im Zelt der Lea. Und das zieht natürlich auch den Vater in das Zelt der Lea, um sich um die Kinder zu sehen und sich mit den Kindern zu beschäftigen. Und die Rahel ist zwar die Geliebte, aber sie merkt natürlich, dass sie hier oft verzichten muss aufgrund der Kinder, die im Hause, aufgrund des Lebens, das im Hause Leas ist, aber nicht, also im Zelt Leas ist und nicht im Zelt der Rahel. Und das Ergebnis ist, dass sie eifersüchtig ist und zornig. Und in diesem ganzen Kontext sehen wir, dass es hier immer noch weiter um einen Konflikt geht zwischen Rahel und Lea. Und dass die Schwestern, die eigentlich Schwestern sind und gegen und füreinander sein sollten, hier im Grunde genommen gegeneinander sind und sich ständig als Konkurrenz anschauen und mit Neid und Eifersucht betrachten. Das bringt viel Elend ins Leben der beiden. Und das zeigt die Antwort Rahels. Wir sehen auch, dass Jakob ein schlechter Leiter seines Hauses war. Denn erstens wird hier deutlich, dass Jakob keine Antwort hatte wie Isaac, als die Rebekka keine Kinder gebar, sondern der Jakob von Isaac wird er geheißt, der rief den Herrn an für seine Frau und der Herr erhörte sein Gebet. Bei Jakob sehen wir es anders. Wir sehen, Jakob aber wurde sehr zornig auf Rahel und sprach, bin ich denn an Gottes Stelle, der die Leibesfrucht versagt? Es gab noch einen zweiten Bereich, weswegen Jakob hier verantwortlich war für das Elend in seinem Haus, nicht nur, weil er der Hauspriester war und dieses Elend sehen müsste und verantwortlich war, diesem Elend zu begegnen. Er war noch ein Unterstützer des Elends, indem er die eine der anderen vorzog und so selbst ein Mann des so selbst Ursache war dieses ganzen Konflikts. Und diese Spannung, oder sagen wir so, diese Sünde, die wird größer und größer im Leben Jakobs, bis zu dem Punkt, wo die Brüder am Ende Josef umbringen wollen, ihn in die Grube werfen und dann als Sklave verkaufen, um nach Ägypten zu gehen. Und das war alles eigentlich zurückzuführen hier auf diese Leiterschaft von Jakob. Die mangelnde Leiterschaft von Jakob wird auch deutlich in der Geschichte mit den Liebesäpfeln, wie man sie in Deutsch, wie Luther sie, glaube ich, nennt in der Übersetzung. Also diese allraunen Früchte, die eben für als Liebesäpfel galten. Und wie in dieser Geschichte die zwei Schwestern im Grunde genommen einen Handel machen mit diesen Früchten. Und am Ende die Lea sagt, ich habe dich gekauft, du musst zu mir kommen. Und was macht Jakob? Er geht zu ihr. So wie es die Frauen besprochen haben. Er ist also noch Teil des Spielballs dieser Konflikte und dieser Herausforderungen. Und wir stellen die Frage, wie kann es sein, dass dies das Volk Gottes ist? Wie kann es sein, dass dies ein Haus ist, von dem der Herr gesagt hat, dass er mit ihm sein will? Wie kann es sein, dass Gott sich nicht schämt, der Gott Jakobs genannt zu werden, trotz dieses großen Elends? Und hier gibt es nur eine Antwort, und das ist die Antwort der ganzen Bibel, die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes. Die tiefe Herabneigung Gottes zu den Menschen. Und die Antwort ist so einfach und doch so schwierig im Alltag zu lernen. Denn was machen wir mit Gottes Handeln? Das Gleiche wie Rahel und Lea machen. Aber erstmal will ich die Antwort nochmal kurz formulieren. Es gibt nur eine Antwort, und die ist: Gottes Gnade ist groß. Und Gott hat bestimmt, dass es am Ende über dem Leben Jakobs keinen Ruhm gibt, über die Frömmigkeit Jakobs, über die Heiligkeit seiner Kinder, seiner Frauen und seiner Söhne, sondern nur einen Ruhm, und das ist der Ruhm der Gnade. Und wir können den Text nicht richtig auslegen, wir werden ihn nie richtig auslegen, wenn wir nicht diesen Fokus auf den Text haben, zu sehen, wie Gott seine Gnade groß macht im Leben von Jakob, im Leben von Isaac, im Leben von Abraham, im Leben ihrer Nachkommenschaft und auch in unserem Leben. Hier muss am Ende, und das ist Gottes Ziel, am Ende muss jeder Ruhm des Menschen verstummen und der Herr allein gepriesen sein. Dass Gott alleine angebetet wird und seine Gnade angebetet wird. Aber genau hier ist der große Konflikt, und dieser große Konflikt zeigt sich in diesen Antworten Rahels und Leas, dass sie Gott die Ehre geben. Sie danken Gott für die Kinder. Sie beten zu Gott, dass Gott ihnen Kinder geben möge. Gott erhört ihre Gebete. Sie geben Gott sogar die Ehre, dass Gott ihnen geholfen hat. Das geht sogar so weit, dass sie sagen, Gott hat mich belohnt, dass ich ihm meine Magd gegeben habe. Und wir sagen würden, allein vom Licht der Bibel, was wir haben, von der Schöpfung Gottes, wie kann man das so bewerten? Wie kann man so falsch liegen in seinem Urteil, dass dies noch ein Lohn sein sollte, wo Gott nur segnet, aufgrund der Größe seiner Barmherzigkeit? Aber liebe Kinder Gottes, wenn wir mal unsere Augen öffnen für unsere eigene Denkweise, für unser eigenes Handeln, dann finden wir genau diese Gedanken in vielen Bereichen unseres Lebens. Wenn Gott unsere Augen öffnet für sein Urteil, dann würden wir auch merken, dass genau das auch bei uns überall zu finden ist. Selbst da, wo wir eigentlich blind sind für Gottes Wahrheiten, rühmen wir unsere Frömmigkeit. Und wenn wir über nachdenken, wie Christen beurteilen, ich hörte diese Woche nochmal so ein Kapitel von Murray über die Demut, hat er gesagt, wenn wir die Demut im Leben der Christen suchen oder wenn wir nicht überzeugt sind von der mangelnden Demut im Leben der Christen, sagte, dann müssen wir nur schauen, wie Christen über Christen denken und urteilen und reden. Und sagt, wenn wir das ansehen, dann sehen wir, es fehlt seinem Volk so viel Demut. Um es kurz zu machen, dieses Haus war ein Haus von Neid, von Eifersucht, von Konkurrenzdenken, von Zorn, von Unversöhnlichkeit und von Bitterkeit. Ein Haus, das von Eifersucht bestimmt ist. Und was macht Gott? Wo ist Gott? Wir sehen, dass Gott sich dennoch mitteilt. Er antwortet auf ihre Gebete. Er nimmt sie bei der Hand. Er erzieht sie. Und hier ist etwas so Wichtiges, dass wir lernen müssen, Gott, der uns erwählt hat, um seinem Namen Ehre zu machen, hat uns nicht erwählt, damit wir blind seine Erlösung empfangen, also dass wir seine Erlösung empfangen, ohne hineinzuschauen in die Herrlichkeit der Erlösung, ohne hineinzuschauen in die Herrlichkeit seiner Barmherzigkeit, sondern er hat bestimmt, uns hineinzunehmen, uns die Augen zu öffnen, uns Glauben zu geben und seine Barmherzigkeit zu zeigen, um uns zu Anbetern dieser Barmherzigkeit zu machen. Aber wie sollten wir uns anspornen lassen, gerade durch so einen Text, zu sehen, dass wir so oft an den wirklichen Nöten vorbeigehen. Wir sehen zwar den Zorn, der mal ausbricht und leiden darunter, oder wir sehen auch mal, wenn die Früchte schlecht sind, aber wir gehen oft zu wenig an die Wurzel der Sünde, was uns dieser Text lehrt, an die Wurzel der Sünde, sodass wir Leid tragen über die Sünde der Eifersucht, der Selbstsucht, der Egozentrik. Und wir müssen uns nur mal vorstellen, wie viel wird gebetet, wie viel wird die Bibel studiert, nur aus der Triebkraft der Selbstsucht heraus, aus dem Vergleich mit anderen Menschen, weil ich besser sein will, weil ich mir einen Vorteil verschaffen will und so weiter und so weiter. Wir brauchen nur die eine Frage stellen. Würde Rahel weniger von Lea haben, würde Rahel weniger von Jakob haben, wenn sie liebevoll mit Lea umgegangen wäre und selbstlos? Würde Lea weniger von Jakob haben, wenn sie demütig zur Ehre Gottes ihre Schwester als Schwester geliebt hätte und ihr wohlgesucht hätte? Im Gegenteil. Und welche zerstörerische Kraft Hass und Bitterkeit und Konkurrenzdenken im Herzen eines Menschen haben, sehen wir am Ende in den Söhnen Jakobs, die bereit sind, ihren eigenen Bruder umzubringen. Liebe Geschwister, lasst uns die Sünde ernst nehmen. Jede Sünde. Christus ist dafür gekommen, uns von unseren Sünden zu erlösen. Wir verwerfen vieles von der Herrlichkeit der Erlösung, wenn wir diese Dinge entschuldigen oder rechtfertigen oder verharmlosen. Gott ist hier am Handeln. Es geht weiter, Jakob. Jakobs Erfahrung mit Laban. Nun, nicht nur hatte er Probleme, große Probleme in seinem Haus, nicht nur gab es Streit und Ärger und Neid und Selbstsucht und Egozentrik in diesem Haus, nicht nur war er ein schlechter Familienvater, ein schlechter Leiter, der eigentlich in jeder Hinsicht hier versagt hat, er musste noch viel Unrecht erfahren. Laban, das war schon ein grausamer Herr, hier als Herr, denn Jakob war ja bei ihm angestellt. Er zeigt uns nachher, das werden wir nächstes Mal noch ausführlich lesen, da sagt er, das ist Kapitel 31, Vers 38, diese 20 Jahre bin ich bei dir gewesen, deine Mutterschafe und Ziegen wurden nie ihrer Jungen beraubt und die Widder, deine Herde, habe ich nicht gegessen. Jetzt schaut, was hier von Laban steht. Was zerrissen wurde, habe ich dir nicht gebracht, ich musste es ersetzen. Du hast es von meiner Hand gefordert, ob es bei Tag oder bei Nacht geraubt war. Es ging mir so, am Tag verschmachtete ich vor Hitze und in der Nacht vor Frost und der Schlaf floh von meinen Augen. Diese 20 Jahre lang habe ich dir in deinem Haus gedient, 14 Jahre um deine beiden Töchter und 6 Jahre um deine Schafe und du hast mir meinen Lohn 10-mal verändert. Ich lese den nächsten Vers noch mit, weil wir kommen gleich darauf zu sprechen. Wenn ich der Gott meines Vaters für mich gewesen wäre, der Gott Abrahams und der, den Isaak fürchtete, du hättest mich gewiss jetzt leer ziehen lassen. Aber Gott hat mein Elend und die Arbeit meiner Hände angesehen und hat gestern Nacht Recht gesprochen. Also es ist wunderbar zu sehen, welche Antwort hier am Ende Jakob auf die Situation gibt. Aber schaut jetzt hier in den Text selbst. Laban merkt, die 14 Jahre sind um und Jakob sagt, er will nach Hause gehen, in sein Land ziehen. Und nun bittet er, dass er ihn freistellt, im Grunde genommen vom Dienst und ihm alles gibt, was ihm gehört. Und der Laban, der hat etwas verstanden. Er hat verstanden, dass der Herr ihn gesegnet hat um Jakobs Willen. Nebenbei, das ist bis heute so, das ist eine Botschaft in der ganzen Bibel, dass Gott die ganze Welt segnet um seiner Kinder willen. Und das nicht aufgrund ihrer Gerechtigkeit, sondern weil er sie angesehen hat. Was für ein Leben war das Leben Jakobs? Welch ein Beispiel war das Leben Jakobs für den Laban? Aber die Laban hat eins gemerkt, also da kann man nicht sagen, das war jetzt etwa besonders positiv. Aber der Laban hat trotzdem eins verstanden: Gott segnet ihn um Jakobs Willen. Wir werden merken, dass diese Botschaft wieder und wieder im Text kommt. Gott segnet das ganze Haus Potiphas um Josefs Willen. Gott segnet das ganze Haus des Pharao, ganz Ägypten um Josefs Willen. Gott segnet Nebukadnezar um Daniels Willen, um der drei Männer Willen. Überall ist diese Botschaft wieder und wieder. Und so sagt er, bleib doch bei mir und sagt, bestimme mir deinen Lohn, so will ich ihn dir geben. Und Jakob sagt, okay, dann lass uns doch den Lohn so ausmachen. Er sagt, das ist auch eindeutig klar ist. Und wir merken, der Jakob hat schon verstanden, wie der Laban ist. Und er sagt, damit wir nicht am Ende in Streit kommen, ist es doch ganz einfach. Die Farbe entscheidet. Wenn das Tier die und die Farben hat, also gesprenkelt, gefleckt ist und so weiter, dann gehört das Tier mir. Und wenn nicht, dann gehört es dir. Und dass der Laban zustimmt, zeigt eigentlich, dass er sagt, okay, so viele von der Farbe sind gar nicht da. Die kann der Jakob ruhig haben als Lohn, wenn der so bescheiden ist, dann ist das ein wunderbarer Lohn. Vielleicht hat auch der Laban schon im Kopf gehabt, was er macht oder was er machen wird, denn es zeigt sich, dass er ein Betrüger war, wo das Wort eigentlich gelten sollte, da verdreht er die ganze Situation. In dem Moment, wo er zugesagt hat, die Gefleckten und Gesprenkelten sollen dir gehören, was macht er? Er geht durch die ganze Herde und sammelt all diese Gefleckten und Gesprenkelten raus, sodass am Ende gar nichts da ist. Und er gibt sie in die Hand seiner Söhne, drei Tage reisen weg. Als Jakob dann zur Herde kommt, merkt er, da sind überhaupt keine Gefleckten und Gesprenkelten da und keine Schwarzen. Und wir merken, hier wird der Betrüger wieder mit einem Betrüger konfrontiert, der ihn 10-mal den Lohn verändert, so nennt es Jakob selbst. Nicht nur hat ihn betrogen sozusagen in seiner Liebe mit der Rahel, sondern hier betrügt er ihn im Geschäft Tag für Tag. Und wir stellen die Frage, wo ist Gott? Wo ist Gott? Warum lässt Gott solche Ungerechtigkeit zu? Warum lässt Gott so eine Gemeinheit zu? Das, was äußerlich hier sichtbar ist für Jakob, und das ist die Perspektive Jakobs, ist einfach nur, dass er hier einem ungerechten Herrn gegenübersteht, der einfach nur selbstsüchtig und niederträchtig ist und dem Jakob nicht gibt, was ihm eigentlich zusteht. Und die Grausamkeit haben wir gerade gelesen. Und doch, liebe Kinder Gottes, das, was im Leben von Jakob passierte, war notwendig für die Heiligung Jakobs. Und Gott hat es so bestimmt, dass er hier hinkommt und genau diese Erfahrungen macht. Und Gott erlaubte dem Laban, so im Leben Jakobs zu handeln und diese Ungerechtigkeit zu erfahren. Warum? Warum erlaubt er ihm das? Und ohne diese Antwort groß auszudehnen, weil die Zeit uns fehlt, möchte ich nur darauf hinweisen, dass wir die wahre Antwort und die Tragweite der Antwort am Kreuz von Golgatha finden. Nie gab es ein größeres Unrecht. Nie ein größeres Unrecht als am Kreuz von Golgatha. Nie wurde ein gerechterer, niederträchtiger, gemeiner behandelt als auf Golgatha. Als am Sohn Gottes selbst. In diesem Werk wurde die größte Erlösung hervorgebracht. Die Anwendung der Erlösung Christi kommt oft zu uns, indem wir das Gleiche erfahren und durchleiden müssen, was Christus erlitten hat. Nicht in dem Ausmaß. Nein, wir können keine Sünde sühnen. Aber er hat bestimmt, dass wir den Weg des Kreuzes gehen müssen, den Weg der Ungerechtigkeit, der erfahrenen Ungerechtigkeit, den Weg der Aufgabe, des Leidens. Warum? Weil es sein Mittel ist, uns die Erlösung nahe zu bringen. Das hat er vor dem Tod Christi gemacht und das macht er nach dem Tod Christi, wie wir es heute Morgen gesehen haben. Das Kreuz, durch das Christus die Erlösung hervorgebracht hat, ist der Weg, durch den Gott sein Volk heiligt. Und so musste Jakob all das durchgehen. Und was ist seine Antwort erstmal? Und diese Antwort ist erstmal komisch für uns. Ne? Komisch, nämlich, wie hat er es geschafft, mit den Ruten diese Farben hinzukriegen bei den Nachkommen der Ziegen und Schafe? Nun, viele Ausleger suchen jetzt irgendeine wissenschaftliche Erklärung dafür und wenn es hier eine wissenschaftliche Erklärung gibt, dann muss man sagen, diese Technik ist mit Jakob verloren gegangen oder gestorben. Kann er über die Augen Gene manipulieren? Nun, wir wissen heute zumindest mal, dass auch Erfahrungen des Lebens nicht die Gene verändern, aber entscheiden, welche Gene ich weitergebe. Aber ich glaube, Mose hat es einfach so unkommentiert niedergeschrieben, so funktionierend. Also, denn es heißt ja am Ende hier ganz einfach, er machte das so und dann heißt Vers 43, und der Mann wurde außerordentlich reich und bekam viele Herden, Mägde, Knechte, Kamel und Esel. Das heißt, offensichtlich scheint er Erfolg zu haben mit seiner Methode. Und schaut, das ist genau das Problem, das uns zeigt, wie wir in Gottes Schule oft antworten. Wir antworten gerne mit Methoden, in denen wir uns selbst helfen. Jakob hilft sich selbst. Er ist raffiniert genug, er ist klug genug zu sagen, ich mache das so. Und er glaubt an seine Technik. Und er glaubt an seine Technik und er sieht, dass seine Herde sich vermehrt. Er wird ausgesprochen reich, seine Herde wird größer und größer, so groß, dass die Söhne Labans beginnen, neidisch zu werden über das, was Jakob da an Erfolg, an Reichtum hat. Sie sagen, er hat sich das angeeignet, hat es unserem Vater gestohlen. Das heißt nicht, dass Laban nicht reich war, aber das ist typisch wieder der Blick des Neides. Denn der Text zeigt später, dass Gott eigentlich nichts, dass Jakob nichts hatte, was nicht gerecht und recht war. Gott hat ihm den verdienten Lohn gegeben, das war das Urteil. Kapitel 31 haben wir deswegen gelesen, weil Jakob auf einmal im Nachhinein durch die Offenbarung Gottes erkennt, dass es nicht seine Technik war und nicht seine Weisheit, warum er so reich geworden ist, sondern dass es der Segen des Herrn war. Schau, das ist hier der ganz einfache Widerspruch, also der Widerspruch in der Perspektive, aber die erklärt das Ganze. Er sagt, euer Vater, also ich lese mir erstmal Vers 7, er holt dann Rahel und Lea zu sich und sagt, euer Vater hat mich betrogen und mir meinen Lohn 10-mal verändert, doch Gott hat es nicht zugelassen, dass er mir schaden durfte. Und hier in dieser Botschaft, oder hier in diesen Worten ist eine Botschaft für uns. Welche Ungerechtigkeit du auch erfährst, wie gemein auch dein Chef ist, dein Mann, deine Frau, dein Geschäftspartner, was auch immer du an Unrecht erfahren musst. Gott hat einen Eid gegeben. Es muss denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Es kann dir nicht schaden. Kann dir nicht schaden. Es darf dir nicht schaden. Eine falsche Antwort aber wird dir schaden. Wird deinem geistlichen Leben wohl schaden. Antwortest du mit Bitterkeit? Antwortest du mit Zorn? Antwortest du mit Neid, mit Streit, was wir erst im Leben Reils hatten? Oh, dann wird es sehr wohl viel Zerstörung der Ebenbildlichkeit Gottes im Menschen hervorbringen, viel Sünde ins Leben des Menschen hineinbringen, viel Blindheit für die Herrlichkeit der Erlösung in das Leben von Christen hineinbringen, ja, das ist eine Tragödie, die wir Tag für Tag anschauen. Aber hier ist noch eine weitere Warnung. Und all unsere Mittel, uns selbst zu helfen, uns selbst recht zu schaffen, wo wir oft an die Grenzen der Wahrheit gehen, sozusagen, oder wo wir die Grenze suchen zwischen Recht und Unrecht. Und wir können nicht sagen, dass Jakob hier direkt betrogen hat. Denn es waren ja wirklich dann diese Tiere, die rauskamen, waren ja wirklich dann gesprengt, gefleckt oder gestreift. Und damit war das ja sein rechtmäßiger Lohn. Aber genau das ist das dann, nämlich das ist genau das Problem. Wir beschäftigen uns ständig mit unserem Vorteil und wir helfen uns selbst und suchen nicht den, von dem unsere eigentliche Hilfe kommt. Aber Gott offenbart sich den Jakob und das ist das, was so die Gnade Gottes und die Barmherzigkeit Gottes ausmacht. Und hier sehen wir das Handeln Gottes im Leben Jakobs. Gott hilft dem Jakob, die Torheit seines Handelns zu sehen und gleichzeitig zu sehen, dass er dennoch gesegnet war, hat und gnädig war und barmherzig war. Denn die Antwort ist hier eindeutig vom Leben aus dem Mund Jakobs. Ne? Der vorher an seine eigene Technik glaubte, sagt nun, Gott hat es nicht zugelassen, dass er mir schaden durfte. Wenn er sagte, die Gesprenkelten sollen mein Lohn sein, so warf die ganze Herde Gesprenkelte. Der Gott, der zuließ, dass Laban 10-mal den Lohn veränderte, hatte all das Unrecht in der Hand und segnete genau nach den Worten des Lügners, sodass immer wieder jede Veränderung zu seinem Nutzen war. So warf die ganze Herde Gestreifte. So hat Gott eurem Vater die Herde genommen und sie mir gegeben. Und warum macht Gott das 10-mal? 10-mal konfrontiert er den Jakob mit seinen eigenen Lügen, aber 10-mal konfrontiert er ihn damit, dass Gott souverän auch über die Ungerechtigkeit der Menschen und der Welt und der Bosheit der Menschen herrscht und es immer tun wird zum Besten seiner Kinder. Liebe Kinder Gottes, das ist wirklich das ist etwas ganz Besonderes hier in diesem Text für uns drin. Was auch immer unsere Regierung, was auch immer unser Land, was auch immer an Gesetzen kommt, was auch immer an Verfolgung auf den Christen kommt, an Ungerechtigkeit, lass uns das festhalten. Gott herrscht als König. Und wenn irgendwer eine Gemeinheit beschließt, eine Ungerechtigkeit beschließt, so herrscht Gott dennoch darüber. Er herrscht dennoch darüber. Und er hat einen Ausweg. Und lass uns noch etwas daraus lernen, was uns der Hebräerbrief sagt. Der Hebräerbrief sagt uns, Gott erzieht seine Kinder. Gott züchtigt sie, weil er sie lieb hat. Und dann macht er am Ende eine Schlussfolgerung und sagt, damit die, die darin geübt sind, eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit haben. Also er sagt, wir brauchen Übung in der Erziehung. Und was gibt Gott hier dem Jakob? Er gibt ihm Übung, seine Erziehung anzunehmen. Er lässt ihn einmal betrogen werden, ein zweites Mal, ein drittes Mal, ein viertes Mal, ein zehntes Mal. Eigentlich müsste Jakob doch nach dem 5. Mal sagen, als er Laban ihn betrog, müsste er sagen, Herr, ich bin gespannt, wie du die Dinge wieder löst. Und je mehr wir Gott verstehen und sein Handeln verstehen, werden wir genau mit dieser Zuversicht zu Gott auf die Ungerechtigkeit der Menschen antworten. Das ist die friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Herr, ich bin gespannt, wie du das machst. Und dann greifen wir nicht zum Unrecht und greifen nicht zur Verzagtheit und greifen nicht dazu, uns selbst zu helfen, sondern wir sagen, Herr, lass mich deine Rettung sehen und schauen, wie du die Dinge löst. Schaut, er sagt hier weiter, und der Engel Gottes sprach zu mir, ich lese Vers 11, und der Engel Gottes sprach zu mir im Traum, oder ich muss den Vers 10, ich lese ab Vers 9 weiter. Und so hat Gott eurem Vater die Herde genommen und sie mir gegeben. Es geschah nämlich zu der Zeit, wo die Tiere brünstig werden, dass ich meine Augen aufhob und im Traum schaute, siehe, die Böcke, die Herde besprangen, waren gestreift, gesprenkelt und scheckig. Nein, Jakob, es waren nicht deine Ruten. Gott war es. Gott bestimmte, welche Böcke sich fortpflanzen. Und der Engel Gottes sprach zu mir im Traum, Jakob, und ich antwortete, hier bin ich. Er sprach, hebe doch deine Augen auf und sieh, alle Böcke, welche die Schafe bespringen, sind gestreift, gesprenkelt und scheckig. denn ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Gott sieht jedes Unrecht. Gott sieht jedes Unrecht. Kein Unrecht darf seinem Volk begegnen, das nicht Gott abgewogen hat und zum Besten seiner Kinder in das Leben seines Volkes, seiner Kinder gebracht hat. Ich habe es gesehen. Und wenn du auch einen Verlust hast, äußerlich einen Verlust hast, der Herr wird es dir überreich vergelten. Mein Lohn steht bei meinem Herrn, sagt der Vertrauende. Mein Recht entgeht meinem Gott nicht. Und genau das ist, was die friedsame Frucht der Gerechtigkeit ist. Sie sagt nicht, ich muss sehen, wie die Konsequenzen besser für mich werden. Ich muss es jetzt sehen. Ich muss sehen, wie er mir antworten wird. Nein, er darf vertrauen, dass Gott es recht macht. Er darf vertrauen, dass Gott es sieht. Er darf vertrauen, dass Gott ihr die Not ansieht und das, was dem Herzen bekümmert, und darf Frieden haben in der Fürsorge Gottes. Aber genau dieser Friede bringt ihn dahin zu fragen, Herr, was willst du mich lehren? Was soll ich lernen? Was darf ich lernen zu deiner Ehre, damit du mehr gepriesen wirst in meinem Leben? Oder mit anderen Worten, Herr, lass mich deine Hand sehen und dein Handeln an mir, dass ich nicht zur Bitterkeit greife, nicht zum Zorn, nicht zur Klage, nicht zur Verzagtheit, sondern dich vielmehr suche und in deiner Schule bleibe. Gib mir Einsicht, sagt der Psalm 119, damit ich deine Wege lerne. Und dann sagt er, lass mich wandeln auf dem Pfad deiner Gebote. Er sagt, gib mir die Kraft, das zu tun, was ich gelernt habe. Und dann sagt er, lass mich nicht auf Nichtiges blicken. Und das heißt einfach, lass mich nicht nach anderen Dingen schauen. Lass mich die Lösung und die Erlösung nicht bei anderen Mitteln finden, beim Ersatz finden, der meinen Durst nicht stillen kann, meine Seele nicht trösten kann, mein Herz nicht heilen kann, sondern lass mich zu dir kommen und dir alle Ehre geben. Und da sehen wir das Handeln Gottes im Leben von Jakobs. Wir sehen, Gott war mit Jakob. Verborgen im Handeln, verborgen in der Ungerechtigkeit, verborgen in der Gemeinheit von Laban. Aber er offenbart es dann dem Jakob. Und der Jakob sieht die Hand des Herrn und er preist den Herrn dafür. Und er muss vor seinen Frauen bekennen, es war der Herr, der mir geholfen hat. Es war der Herr, der sich meiner Not angenommen hat und der mich erlöst hat. Und vielleicht noch ein Punkt zum Schluss. Warum aber ließ Gott all das Leid und all die Schwierigkeiten und all die Gemeinheit im Leben Labans, im Leben Jakobs und im Hause Jakobs hier hineinkommen? Und wir können sagen, Gott gab einen Laban, damit ein Jakob in Haran nicht zu Hause ist. Gott gab einen Laban, damit ein Jakob in Haran nicht zu Hause ist. Er sollte nur mal für eine Weile dahin, genauso wie wir für eine Weile hier auf der Erde leben. Und diese Erde ist eine Erde der Ungerechtigkeit. Und wir leben auf einer Erde der Ungerechtigkeit. Und Gott muss auch in unserem Leben handeln. Und er musste oft Verfolgungen schenken im Leben der Gläubigen und Leid und Nöte. Aus dem ganz einfachen Grund, damit das Volk Gottes hier nicht zu Hause ist, sondern dass es begehrt, zurückzugehen ins verheißene Land. So bei Jakob und bei uns, damit wir immer wieder begreifen, wir sind Fremdlinge und Nichtbürger, was Jakob auch im verheißenen Land sein würde, aber unser Bürgerrecht ist im Himmel. Von wo aus wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten zu unserem Heil. Das ist der Ort, wo wir wirklich Frieden finden, wo dann alle Ungerechtigkeit aufhört, wo wir erlöst werden von all unseren Sünden, auch von Neid und Bitterkeit und Zorn und Habsucht und Selbstgerechtigkeit und Vergleichsdenken. Dort ist der Ort, wo Sünde keinen Raum mehr hat. Schaut, auch das muss Gott in unserem Leben tun, damit wir nicht irdisch gesinnt sind, sondern nach dem trachten, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Liebes Kind Gottes, ich weiß nicht, was in deinem Leben ist, ich weiß nicht, wie es in deiner Familie aussieht, aber antworte Gott auf diesen Text. Antworte Gott auf diesen Text, dass du anfängst, die Sünden des Herzens ernst zu nehmen. Die kleinen Auswirkungen, ich nenne sie mal klein, die können groß sein. Ne? Der Kain brachte den Abel um. Das war eine große Auswirkung. Aber das eigentliche Problem war nicht der Totschlag, sondern die Herzenssünde. Lass uns das ernst nehmen. Lass uns mit diesen Dingen zu Gott kommen. Lass uns beten, dass Gott uns Befreiung schenkt. Erlösung. Er hat Erlösung für sein Volk. Lasst uns aber Frieden finden, auch in seinen Führungen und Handlungen. Und wenn wir Unrecht erfahren, lass uns loslassen von dem Gewinn, den wir hier haben, in dieser Zeit haben und es Gott überlassen. Gott ist da. Gott hat seine Verheißungen gegeben. Und wenn uns diese Unrecht, wenn wir auch nicht sehen, wie Gott uns hilft und wie er den Lohn verändert, wie Jakob das später sehen konnte, so dass es doch eins in uns bewirkt, dass wir bekennen, wir sind hier Fremdlinge und Nichtbürger. Wir werden alles verlassen. Wir werden sowieso nichts behalten. Darum lasst uns das freigebig abgeben, unser Recht freigebig abgeben und darauf verzichten, wenn Gott es bestimmt hat, damit Gott in allem gepriesen wird. Und lass uns vor allem unser Herz bewahren, nicht unserer Technik zu vertrauen, unseren eigenen Mitteln, sondern unser Vertrauen auf Gott zu setzen und seine Hand zu sehen, damit wir ihm auch alle Ehre geben, weil er uns segnet, obwohl so viel Mangel da ist, obwohl so viel Leid da ist, obwohl so viele Dinge ihm nicht Ehre bereiten. Er segnet uns um seines Namens willen und es ist einfach um Christi Jesu willen. Wie entscheidend ist es, dass wir Gottes Hand sehen? Wie entscheidend ist es, dass wir Gottes Hand sehen? Wenn du noch nicht errettet bist, dann sieh das Handeln Gottes und suche ihn. Und suche ihn. Diese Erde, dieser Himmel, diese Erde und diese Himmel, sie müssen vergehen. Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Du brauchst Vergebung deiner Schuld. Du brauchst den Verdienst, der aus der Ungerechtigkeit, die Christus erfahren musste. Du brauchst den Verdienst Jesu Christi, dass Gott ihn dir zurechnet, um vor Gott zu stehen. Suche ihn, suche ihn. Dieses Leben mit ihm ist das herrlichste Leben, weil Gott mit uns ist entscheidender. Dass Gott mit dir ist, ist entscheidend für jetzt und für die Ewigkeit. Amen. Lass uns stille werden und ich schließe im Gebet ab. Lieber Vater, wir kommen zu dir und danken dir für dein Handeln. Wir danken dir, dass du so an Jakob gehandelt hast und an seinem Haus. Und wir danken dir, dass du es aufgeschrieben hast und dass du uns durch dein Wort auch dein Handeln erklärt hast und dich mitgeteilt hast. Oh, wir bitten dich, lehre uns auch unser Leben und unseren Alltag zu beurteilen nach deinem Wort. Nimm das kurzsichtige Sehen und Denken hinweg und gib uns dein Urteil. Komm du als mächtiger Erlöser in unserem Leben und gib uns die Antwort, die so entscheidend ist, um dir die Ehre zu geben. Vor allem gib uns, dass wir Jesus sehen und die Gerechtigkeit, die du in diesem größten Unrecht am Kreuz hervorgebracht hast und dir glauben. So hilf uns nun auf. Hilf uns im Alltag an dein Wort erinnert zu werden. Komm durch deinen Heiligen Geist und lehre uns im Alltag, dich zu preisen. Lehre uns, Ungerechtigkeiten und Gemeinheiten aus deiner Hand zu nehmen. Herr, errette uns von allen eigenen Mitteln. Errette uns von diesen sündigen Reaktionen, aus dem Rat der Sünde und des Teufels. Und führe uns in die Herrlichkeit deiner Erlösung. Und führe uns, dass wir dir entgegeneilen, dem, der kommen wird. Wir danken dir dafür, wir danken dir für diese Hoffnung. Wir danken dir für deine Treue. Segne auch unsere Gemeinschaft, segne unser Miteinander. Der Herr segne euch. Der Herr behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er vollende sein Werk und schaffe in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Zur Ehre des Vaters. Amen.